Anfang eher aus Versehen. Schule hat einen Anfang, wie unsere Kinder diese Woche wieder stöhnend zur Kenntnis nehmen mussten. Unser Berufsweg hat einen Anfang. Beziehungen haben einen Anfang. Ehe hat einen Anfang. Elternschaft hat einen Anfang. Jede Idee, jede Reise, wir haben es gesehen in dem kleinen Clip. Alles hat einen Anfang. Auch der Glaube hat einen Anfang. Und das interessiert uns in dieser Zusammenkunft natürlich ganz besonders. Bei den meisten wird der Glaube in irgendeiner Form früh in der Kindheit seinen Anfang genommen haben. Die Eltern oder die Oma haben vielleicht mal etwas erwähnt. Vielleicht haben sie mit uns ein Gebet gesprochen. Oder es gab gewisse Rituale, die mit dem Glauben zusammenhingen. Feste wurden gefeiert, Veranstaltungen besucht, Geschichten vorgelesen, ganz unterschiedlich. Jeder hat das unterschiedlich erlebt. Glauben gibt es ja auch in den verschiedensten Formen. Die meisten hier werden in irgendeiner Form in der christlichen Tradition aufgewachsen sein. Aber es gibt wohl auch solche, die erste religiöse Erfahrungen im Islam oder im Hinduismus gemacht haben. Ganz unterschiedliche Traditionen. Auch im christlichen Glauben gibt es noch ganz verschiedene Ausprägungen. Freikirchlich, wie hier bei uns, oder auch katholisch oder evangelisch, landeskirchlich, vielleicht auch orthodox oder pietistisch oder liberal, methodistisch, mennonitisch, brüdergemeindlich. Was kann man alles nennen? Der Glaube kann intensiv oder oberflächlich gelebt werden. Ganz viel hängt von dem Umfeld ab, in dem wir aufwachsen, wie unser Anfang so war. Und irgendwo dort in der Kindheit begann eben bei uns allen in irgendeiner Form die Glaubensreise. Und im Laufe der Zeit haben wir uns dann unsere Ansichten zusammengesammelt, wahrscheinlich mehr unbewusst als bewusst. Und da gab es dann solche Aussagen wie zum Beispiel, Gott ist gut. Gott bestraft das Böse und belohnt das Gute. Gott erhört Gebet. Gell, solche Aussagen, die verinnerlichen wir irgendwie. Jeder hat so vielleicht so einen anderen Kernsatz, der irgendwie noch mit ihm gegangen ist. Manche von diesen Sätzen tragen durch. Die halten uns über Wasser, die geben uns Kraft und stärken uns. Es gibt aber eben auch das Problem, dass manche dieser Aussagen sich im Laufe des Lebens als nicht optimal erweisen. Sie sind zumindest mal oft nicht ausführlich genug formuliert. Ja, Gott ist gut, aber es passiert so viel Böses in der Welt und Gott scheint sich darum nicht zu kümmern. Wie passt das zusammen? Und manche verzweifeln daran. Oder warum leben manche bösen Menschen so gut und warum geht es manchen wirklich guten Menschen so schlecht? Warum sind die Bösen in dieser Welt oft so erfolgreich? Und überhaupt, warum geht es mir nicht besser? Ich versuche echt, das zu tun, was gut ist. Auch das kann Zweifel hervorrufen. Und wie ist das mit dem Gebet? Wie passt es, wenn Menschen inbrünstig und ausdauernd für eine Sache beten und dann doch nichts passiert? Jedenfalls nicht so, wie sie sich's vorgestellt haben. Wenn Heilung nicht geschieht oder geliebte Menschen nicht zum Glauben finden, was läuft da schief? Solche Fragen kommen im echten Leben einfach vor. Und bei vielen von uns hat der Glaube darunter gelitten. Dieser Glaube, den wir uns in der Kindheit zurechtgelegt haben. Es gibt bestimmt viele Menschen, die hätten gar nichts gegen den Glauben einzuwenden. Viele wünschen sich vielleicht sogar glauben zu können. Aber das, an was sie sich noch von früher her erinnern, das scheint so wenig Relevanz zu haben für ihr heutiges Leben. Vielleicht haben diese ganzen Phänomene, diese ganzen Probleme mit dem Glauben ja bei vielen auch mit dem Weihnachtsmann-Phänomen zu tun, so nenne ich das jetzt mal. Oft ist das nämlich so. Etwa zu der Zeit, wo wir das erste Mal von Gott hören, werden uns auch Geschichten über den Weihnachtsmann erzählt und viele andere Kinderbücher vorgelesen. Und die Geschichten in der Kinderbibel, die unterscheiden sich jetzt mal nicht so wirklich wesentlich von den bunten Geschichten in anderen Bilderbüchern, in der Wahrnehmungswelt eines Kindes. Was wird daraus, wenn wir älter werden? wir kapieren, was es mit dem Weihnachtsmann auf sich hat und warum der immer so große Ähnlichkeit mit Onkel Walter hatte. Wir lernen, unsere Fantasie von der Realität zu unterscheiden. Wir verstehen, dass Geschichten eben nicht das echte Leben sind. Und so schmeißen wir manches über Bord, was wir früher ganz kindlich geglaubt haben. Und der Glaube an diese bunten Bibelgeschichten, der wird dabei von manchen gleich mit rausgeschmissen. Glaube findet in unserer Welt und auch in unserem Bildungssystem relativ wenig Platz, relativ wenig Nahrung. Und deshalb, was jetzt mal ganz interessant wäre, das wäre vielleicht ein Ansatz für erwachsenen Glauben. Wie kann erwachsener Glaube seinen Anfang nehmen? Also ein Glaube, der sich nicht auf schöne, bunte Bibelgeschichten stützt. Ein Glaube, der nicht bei du musst und das ist halt so anfängt. Ein Glaube, der einem eben nicht mit der Muttermilch eingetrichtert wird. Wie könnte der anfangen? In dieser Gottesdienstreihe wollen wir einmal solch eine erwachsene Herangehensweise an den Glauben versuchen. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen hilfreich, der sich eigentlich nach Glauben sehnt, dem aber alte, unbrauchbare Konzepte im Weg stehen. Es ist ja durchaus so, dass es viele Christen gibt, die sind einfach so, ganz spontan zum Glauben gekommen, ganz ohne Vorwissen. Irgendetwas hat sie überzeugt. Und besonders bei den ersten Christen war das so. Sie haben nicht eine religiöse Familientradition übernommen, die schon seit Generationen immer so weitergeführt wurde. Denn bei ihren Eltern gab es noch keinen christlichen Glauben. Bei ihnen musste der Anfang irgendwie so kommen. Sie haben ihren Glauben auch nicht auf Erinnerungsbruchstücke gestützt, die sie irgendwann im Kindergottesdienst oder in der Kinderbibel aufgeschnappt haben. Denn den zweiten Teil der Bibel, das Neue Testament, den gab es ja noch gar nicht. Das war noch nicht mal aufgeschrieben. Was hat diese Menschen überzeugt? Dazu möchte ich mit euch einen Blick auf den Apostel Paulus werfen. Paulus hat das, was er über Jesus und über den Glauben wusste, nicht aus irgendwelchen Bibelgeschichten gelernt. Er hatte seine Infos direkt von Menschen, die Jesus kannten. Wenn wir also auf Paulus hören, dann hören wir auf einen Menschen, der die Dinge des Glaubens eben nicht aus zweiter oder dritter Hand hatte. Er hatte sie aus erster Hand. In Paulus haben wir einen, der ganz nah dran war an den eigentlichen Geschehnissen. Und deshalb finde ich, ist er hochglaubhaft. Und dieser Paulus, der kam eines Tages nach Athen in Griechenland. Und er war zu dem Zeitpunkt schon Missionar. Er wollte, dass alle Menschen über Jesus lernen, was er über Jesus erfahren hat. Und deshalb war er auf Reisen. Was Paulus in Athen erlebt hat, das wurde festgehalten in so einer Art Reisebericht, wenn man so möchte. Dieser Reisebericht wurde viele Jahre später Teil des Neuen Testamentes. Also der zweite Teil unserer Bibel, da ist das dann hineingenommen worden. Und wir nennen diesen Reisebericht Apostelgeschichte. Aber der Name sollte uns nicht täuschen. Es ist eben keine Geschichte in dem Sinne, dass sich das jemand ausgedacht hätte. Die Apostelgeschichte berichtet in Form antiker Geschichtsschreibung davon, was die Apostel, also die Menschen, die ganz nah an Jesus dran waren, erlebt haben, nachdem Jesus diese Erde wieder verlassen hat. Besonders ausführlich wird dabei eben über den Apostel Paulus berichtet. Paulus hier ist ursprünglich mal Saul von Tarsus. Er war ein hingegebener Jude gewesen und er hasste die Christen abgrundtief. Seiner Meinung nach beschmutzten sie die wahre Lehre und lästerten Gott, weil sie eben in Jesus den Messias sahen, also den Retter, den Gott schicken wollte. Und sein Hass auf die Christen ging so weit, dass er sie vernichten wollte. Und dann wurde er selbst einer. Einer von diesen Christen. Wie das geschehen ist, das können wir heute gar nicht genau vertiefen. Ich möchte mit euch eben heute diese Situation in Athen anschauen, wo dann der Paulus, der zum Missionar geworden war, unterwegs ist. Das steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, da ist das festgehalten worden. Und diese Situation dort in Athen, die ist deshalb so interessant, weil wir darin sehen, wie Paulus den christlichen Glauben erläutert, und zwar für Menschen, die bisher noch nichts davon gehört haben, also die keinen Hintergrund haben. Die Athener, das waren aus jüdischer Sicht Heiden. Die wissen nichts von Jesus. Das heißt, hier kommen wir ganz an den Anfang des christlichen Glaubens. Das sind die Kerngedanken, die man erfassen muss, wenn man sich als Erwachsener mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt. Und deshalb ist dieser Text so interessant. Apostelgeschichte 17. Wir lesen das ab Vers 16. Also wer seine eigene Bibel dabei hat, der kann das selber nachschlagen. Es kommt aber auch hier vorne. Können wir dann auch schauen. Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während Paulus in Athen auf sie wartete, also der wartete auf zwei von seinen Jüngern, von seinen Mitarbeitern, dass sie auch dorthin kommen. Während er dort wartete, war er erschüttert über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Die Athener, das waren offensichtlich sehr spirituelle Menschen. Die hatten für jeden ihrer vielen, vielen Götter tolle Tempel gebaut. Vieles sieht man ja heute noch dort. Überall standen Götterstatuen. Religion war überall. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen dafür, über Gott zu sprechen. Wenn wir heute mit Menschen ins Gespräch kommen, dann werden wir das auch feststellen. Es gibt durchaus Menschen, die in religiösen Fragen echt interessiert sind. Klar, das ist nicht jeder, aber mit vielen Menschen kann man gut darüber ins Gespräch kommen. Aber auch das werden wir feststellen, nicht viele Menschen wissen sehr genau, was sie überhaupt glauben. Und über Jesus wissen noch weniger Bescheid. Auch wenn sie es glauben, dass sie es wüssten. Paulus, Vers 17, ging in die Synagoge, um mit den Menschen und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden. Gottesfürchtige Nichtjuden, das waren Griechen, die sich den Juden angeschlossen hatten, den Juden, die dort in der Stadt lebten, also Menschen, die am jüdischen Glauben interessiert waren. Also mit solchen hat er auch gesprochen. Paulus ging dorthin und sprach außerdem täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Auch mit einigen Philosophen, Epikureern und Stoikern kam er ins Gespräch. Als er ihnen von Jesus und von der Auferstehung erzählte, meinten einige von ihnen: Was für seltsame Ideen hat dieser Schwätzer? Die waren wirklich nicht sehr freundlich in ihrer Wortwahl. Die Leute, also wenn man so ins Griechische guckt, die sprechen da von einer Körner aufpickenden Krähe. Also einem schrägen Vogel. Das war Paulus für sie mit dem, was er da erzählte. Andere sagten, er verbreitet irgendwelche fremde Religionen. Und das muss man wissen, das war nicht erlaubt. Es gab ja schon so enorm viele Götter dort in Athen. Wer einen neuen einführen wollte, der brauchte eine Genehmigung. Vielleicht gab es ja auch deshalb so viel Aufruhr wegen dem, was der Paulus dort gepredigt hat. Dann geht's weiter in Vers 19. Wunderbar. Schließlich nahmen sie ihn mit auf den Areopag. Also das ist so ein großer Felsen mitten in Athen, nordwestlich der Akropolis. Und dort tagte früher mal so der Stadtrat von Athen, der ebenfalls so hieß, Areopag. Und das ist nicht unwichtig, finde ich. Wir sprechen hier also nicht von irgendeiner mythischen Bibelgeschichte, die in grauer Vorzeit passiert wäre. Das, was wir hier lesen, das hat wirklich stattgefunden. Und wir können dahin gehen, an diesen Ort, wo das stattgefunden hat. Dahin, wo Paulus damals gestanden hat. Also das erdet uns, finde ich. Und das erdet auch das, was hier erzählt wird. Dort an der Stelle, da wurde Gericht gehalten und wichtige Entscheidungen getroffen. Und da haben sie den Paulus hingebracht. Und wenn die Leute, die wollten eine Entscheidung über diese Lehre, die Paulus so intensiv verbreitet. Die wollten genau hören. Die wollten rausfinden, was denn sozusagen die Chefs dazu sagen. Und dann heißt es weiter, dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du sprichst von vielem, wovon wir noch nie gehört haben, und wir wollen wissen, was es damit auf sich hat. Und dann kommt so ein kleiner Kommentar, der ist irgendwie ganz süß. Die Athener und auch die Fremden, die sich in Athen aufhielten, verbrachten ihre Zeit vor allem damit, die neuesten Ideen zu hören und darüber zu reden. Also so ein gewisses Stereotyp gab es da anscheinend auch, wie die Athener wohl so sind. Aber sie sagten, du bringst uns lauter neue Ideen. Würdest du bitte mal ganz am Anfang anfangen und uns erklären, was du da erzählst? Und diese Gelegenheit, die greift der Paulus auf und fängt am Anfang an. Vers 22. Als Paulus nun vor dem Rat stand, rief er. Also er musste laut sprechen, weil das war draußen und er will, dass die Leute ja hören. Da haben wir also ein paar Jahre nach Jesus einen Menschen, der erklärt, was es mit dem Glauben an Jesus auf sich hat. Jetzt kommt der Anfang, den er wählt, dann, und zwar für Menschen, die noch gar nichts von Jesus gehört haben. Also, Achtung. Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Also, ihr seid echt religiös. Ich sehe euer großes spirituelles Interesse. Er sagt weiter, denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Einer davon trug die Inschrift dem unbekannten Gott. Das ist echt ziemlich interessant. Dem unbekannten Gott. Athen war voll mit Tempeln und Altären für alle möglichen Götter und nur für den Fall, dass sie einen übersehen hätten, haben sie einen weiteren Altar aufgestellt mit der Inschrift dem unbekannten Gott. Das ist der nur für den Fall Altar. Und es gibt viele religiöse Menschen, die so handeln, genau so. Das sind die Menschen, die nur aus Tradition, Taufe und Konfirmation mitmachen. Nur für den Fall. Sie gehen einmal im Jahr in den Gottesdienst an Weihnachten. Nur für den Fall. Sie haben vielleicht ein Heiligenbildchen im Auto hängen oder ein Amulett um den Hals. Sie klopfen als auf Holz, wenn sie über die Zukunft reden. Alles nur für den Fall. Für den Fall, dass da noch eine unbekannte Macht ihre Finger im Spiel hat. Sicherheitshalber wollen sie sich mit dieser Macht gutstellen, auch wenn sie sonst keine besondere Rolle in ihrem Leben spielt. Nur für den Fall. Und Paulus sagt weiter, ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Nur für den Fall, dass dieser Gott, den sie nicht kannten, eines Tages auftaucht, haben sie schon mal einen Altar hingestellt. So, als ob sie dann sagen könnten, ach, du bist's, schau mal, wir haben schon auf dich gewartet. Man sieht förmlich, wie Paulus bei seiner Rede so innerlich den Kopf schüttelt. Er sagt im Grunde, ihr wisst gar nichts, merkt ihr das? Ihr stochert im Nebel. Ihr ratet. Ihr habt, wenn ihr ehrlich seid, keine Ahnung, was richtig ist. Also ich finde die Worte, wenn man so als Athener da mal so zuhört, dann das war schon frech, was der Paulus da gesagt hat. Aber das ist doch bei ziemlich vielen religiösen Systemen so. Man ist sich gar nicht sicher. Jede Menge Unsicherheit. Von daher ist eine ehrliche Bestandsaufnahme der eigenen Frömmlichkeit sicherlich ein guter Anfang. Paulus sagt dann weiter, und jetzt kommt mal her, also nicht wörtlich, sondern so stelle ich mir das vor, kommt her, ich werde euch jetzt mal erklären, was ihr noch nicht wisst. Ich erzähle euch, wer dieser unbekannte Gott ist. Ich entferne das Un von unbekannt und mache euch diesen Gott bekannt, damit auch ihr ihn kennt. Vers 24. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Also, der Gott, den ihr noch nicht kennt, der hat die ganze Welt gemacht. Er ist größer als alle anderen Götter zusammengenommen. Er ist so groß, ihr könntet keinen Tempel für ihn bauen. Er würde nicht hineinpassen. Er ist der Herrscher von Himmel und Erde. Paulus sagt weiter, er braucht keine Hilfe von Menschen. Er ist viel zu groß. Er braucht nichts von euch. keine Geschenke, keine Gelübde, keine Taten, keine Opfer. Er braucht das alles nicht. Es ist vielmehr genau andersrum. Weiter sagt er, er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Paulus sagt also, alles, was gut ist in eurem Leben, euer Leben selbst, all das kommt von diesem riesigen, unfassbaren, erhabenen, unabhängigen Schöpfergott, von dem ich euch erzähle. Und dann bricht Paulus das herunter auf jeden einzelnen Menschen. Der sagt, Vers 26, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollten. Und er hat ihre Grenzen festgelegt. Und weiter, von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Denn er ist keinem von uns fern. Gott ist souverän. Paulus sagt, dieser Gott hat Einfluss auf alle Belange jedes Volkes und jedes einzelnen Menschen. Er ist nicht nur der Gott eines Volkes, nicht nur ein jüdischer Gott. Er ist auch nicht, wie bei euch, ein Gott für bestimmte Themen, so sagt er hört man so raus bei den Athenern, also für das Thema Krieg zum Beispiel oder die Liebe, Schutz und Gesundheit. Er ist der Gott aller Schöpfung, aller Völker, aller Menschen, aller Belange. Und dieser Gott, sagt Paulus, hatte von Anfang an den Plan, dass alle Menschen ihn suchen. Und dann weiter, in ihm leben, handeln und sind wir. Wie einer eurer eigenen Dichter gesagt hat, wir sind seine Nachkommen. Das finde ich auch cool. Paulus ist da ganz locker. Er spricht zu den Menschen mit Worten, die bei ihnen anknüpfen. Er zitiert ihre Dichter, ihre Geschichten. Das kann er, weil diese Geschichten keine Konkurrenz für ihn sind. Denn Paulus erzählt eben keine Geschichten. Er erzählt, was wirklich passiert ist. Und das ist ein sagenhafter Unterschied. Und er sagt weiter, und deshalb sollten wir uns Gott nicht als Götzenbild vorstellen, als Götterbild, das Kunsthandwerker aus Silber, Gold oder Stein anfertigen. Also das sagt nochmal etwas über Gott. Wir könnten das tollste Gemälde der Welt finden, aber wir werden den Maler darin nicht finden. Wir könnten die schönste Skulptur der Welt irgendwo entdecken, aber wir werden den Künstler nicht in dieser Figur finden. Den Schöpfer eines noch so schönen Kunstgegenstands können wir einfach nicht in dem Kunstgegenstand selbst entdecken. Es geht nicht. So ist das eben auch mit Gott. Na, viele von euch werden Urlaub gemacht haben jetzt im Sommer und haben bestimmt wieder die Natur genossen mit all ihren tollen Facetten, vielleicht ganz Neues entdeckt in der wunderschönen Schöpfung. Die Schöpfung lässt etwas ahnen von ihrem Schöpfer. Sie spiegelt ihren Schöpfer. Aber der Schöpfer selbst ist in der Natur nicht zu finden. Er ist zu groß dafür. Dann geht es weiter in Vers 30, da sagt Paulus, bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen. So, und da knüpft Paulus noch einmal bei dem unbekannten Gott an. Ihr wisst nichts über den großen Gott und der hat darüber hinweggesehen. Ihr wart Gottsucher, habt geopfert, habt Orakel befragt, habt philosophiert, euch Legenden erzählt, habt versucht, Gott zu verstehen, ihr wart religiös und Gott hat gesagt, okay, ich sehe, dass euch das wichtig ist, ich sehe, dass ihr mich sucht, das ist in Ordnung. Ihr seid religiöse Gottsucher, gut so, auch wenn das noch nicht alles richtig war. Und dann sagt Paulus, doch nun, aber jetzt. Er betont das richtig, dieses Nun, dieses Jetzt. Es ist etwas passiert, vor ein paar Jahren erst. Es gibt Menschen, die es erlebt haben und die es weitererzählen. Ich erzähle es euch. Doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Also es ist etwas passiert, das Folgen haben muss. Jetzt müssen alle Menschen sich überzeugen lassen, sich auf Neues einlassen. Sie müssen die Botschaft annehmen. Sie müssen sich dem wahren Gott zuwenden, auch wenn er bisher für sie unbekannt war. Das ist das, wo Paulus hin will. Er sagt, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat es allen bewiesen. Da müssen wir kurz pausieren. Also er spricht jetzt von Jesus. Und dieses Wort, er hat es allen bewiesen, dieses kleine Wort, ist ein äußerst wichtiges Wort in der Argumentationskette von Paulus. Gott hat etwas bewiesen. Es gibt einen Beweis. Nicht einen Hinweis oder einen Indiz, sondern einen Beweis. Ihr könnt Sicherheit haben. Und genau deshalb bin ich unterwegs. Deshalb habe ich meine Heimat verlassen. Deshalb nehme ich viel Beschwerliches auf mich, weil etwas passiert ist, weil Gott in dieser Generation etwas getan hat, was alles verändert. Ein Beweis verändert alles. Er bewegt uns von vielleicht ich hoffe zu ich weiß. Von Unsicherheit zu Sicherheit. Was vorher unbekannt war, das ist jetzt bekannt. Und jetzt kommt der Beweis. Paulus sagt, und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Der Beweis ist, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Bedenken wir, Paulus hat nicht davon gelesen und sich deshalb eine Meinung gebildet. Er hat auch nicht über viele, viele Ecken von dieser Legende gehört. Er hat tatsächlich die Leute getroffen, die dabei waren. Er hat die Zeugen gesprochen, die diesen Beweis persönlich erlebt hatten. Und ich bin hier in Athen, sagt er quasi, ich stehe hier vor euch, weil ich von etwas vollkommen und ohne jeden Zweifel überzeugt bin. Gott hat etwas getan, was noch nie da war. Er hat einen Menschen von den Toten auferweckt. Und damit gibt er uns einen Beweis, dass er wirklich der ist, der er behauptet zu sein, der Schöpfer und Richter dieser Welt, in der wir leben. Und dieser Jesus ist nicht einfach ein Jude für die Juden. Er ist ein Mann, der von Gott gesandt wurde, und zwar für die ganze Welt. So sagt Paulus. Und was ist die Folge davon? Was passiert? Nächste Folie. Und als sie von der Auferstehung von den Toten hörten, fielen sie auf ihre Knie und bekehrten sich und fingen sogleich an, ihre Götterbilder und Altäre zu zerstören. Na, ihr lacht. Das steht nämlich nicht da. Lasst euch also von mir nicht anlügen. Aber wenn es sich um eine schöne Bibelgeschichte handeln würde, dann würde sowas in der Art dastehen. Irgendwas Wundervolles. Aber es ist keine Geschichte. Das hier ist wirklich passiert. In einer echten Stadt, auf einem echten Platz, mit echten Menschen. Und deshalb ist es da so abgelaufen, wie man es erwarten kann. Und da steht jetzt wirklich in Vers 32. Als sie Paulus von der Auferstehung eines Menschen reden hörten, der tot gewesen war, lachten die einen. Lachen ist jetzt wirklich sehr freundlich ausgedrückt an der Stelle. Sie krümmten sich wahrscheinlich vor Gelächter und spotteten wegen all dieser Doofheit. Wir mögen ja blöde Athener sein, ja, die Götzen anbeten und manches nicht wissen. Aber eines wissen wir. Wer tot ist, ist tot und kommt nicht zurück. Schafft diesen Spinner mal weg hier. Heute würden wir sagen, dreht ihm mal das Mikro ab. Doch andere sagten, wir würden gern später mehr darüber hören. Also deshalb lasst mein Mikro nochmal an. Ich hoffe, dass es auch hier ein paar Leute gibt, die noch mehr davon hören wollen. Da könnte doch was dran sein. Was wäre denn, wenn da etwas dran wäre? Und damit verließ Paulus die Versammlung. Doch einige schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Unter ihnen waren Dionysus, ein Ratsmitglied, eine Frau mit Namen Damaris und andere mehr. Echte Menschen. So unterschiedlich reagieren die Menschen auf die Botschaft von Jesus. Und das ist heute nicht anders als damals bei Paulus. Wenn Glaube bedeutet, dass ich die Auferstehung als Beweis ansehen soll, sorry, nicht mit mir. Das ist für mich kein guter Anfang für den Glauben. Da steht mir mein eigenes Wissen im Weg. Dann mache ich doch lieber weiter mit meinem Unbekannten, mit meinem Nichtwissen. Aber ein paar Leute sagten, also du sagst wirklich, dass vor ein paar Jahren etwas ganz Besonderes passiert ist. Nur so ein paar hundert Kilometer von hier, da in Judäa, wo keiner von uns hin will, weil es da so heiß sein soll. Du behauptest, du kennst Leute, die das erlebt haben. Du hast mit Menschen gesprochen, die Zeugen einer Auferstehung geworden sind und die mit dem Auferstandenen gesprochen haben. Und Paulus hat wohl sowas geantwortet wie, ja, und am Anfang habe ich es auch nicht geglaubt. Am Anfang wollte ich diese verrückte Nachricht, die da ihre Kreise zog, ich wollte sie unterbinden. Ich wollte, dass dieses Zeug nicht länger erzählt wird. Da wollte ich alle zerstören, die sich davon überzeugen gelassen hatten, dass Gott tatsächlich einen von den Toten auferweckt hat. Ich wollte diese Sekte zerstören, die sich der Weg nannte. Aber eines Tages bin ich selbst Jesus begegnet, diesem auferstandenen Jesus. Und deshalb bin ich hier. Ich bin hier, um euch zu erzählen, es ist etwas passiert, was man eigentlich nicht erfassen kann. Aber es ist wirklich passiert. Gott hat etwas getan in unserer Generation, in unserem Land, in unserer Zeit. Und das alles beweist, Gott hat wirklich ein Interesse an uns. Er kennt uns, er liebt uns und man kann ihm begegnen. Für keinen von uns muss er ein Unbekannter bleiben. Also, der Anfang für den christlichen Glauben. Das sind keine Bibelgeschichten. Der Anfang für den christlichen Glauben ist nicht Religion und Rituale. Der Anfang für den christlichen Glauben ist eine Frage. Damit muss man sich auseinandersetzen. Das muss man für sich klären. Und zwar jeder für sich selbst. Jeder, der sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt. Egal, ob er zum ersten Mal damit anfängt oder ob er nach langer Zeit bei seinem Kinderglauben anknüpfen will. Es gibt nur eine Frage, die man beantworten muss, wenn es darum geht, mit dem Glauben anzufangen. Und diese Frage ist, wer ist Jesus? Es gibt so viele Fragen, die man als religiös interessierter Mensch stellen könnte. Und viele Fragen sind auch wirklich interessant und es macht Spaß, darüber zu diskutieren. Aber als Paulus den Menschen, die noch nie etwas von dem Glauben gehört hatten, davon erzählt, da fängt er bei der Schöpfung an, betont, dass jeder Mensch Gott wichtig ist, zeigt auf, dass Gott sich selbst den Menschen offenbart hat. Er erzählt, dass Gott beschlossen hat, einen Beweis zu liefern, weil er wusste, dass wir Zweifler sind, nämlich den Beweis, dass er diesen Menschen, Jesus, von den Toten auferweckt, denn er ist wirklich der Retter und der Herr für alle Menschen. Das ist der Anfang für den christlichen Glauben, so wie Paulus ihn dort in Athen dargelegt hat. Und diese Frage, die müssen wir auch beantworten, wenn wir für uns die Frage nach dem christlichen Glauben beantworten wollen. Wer ist Jesus? Egal, was uns auf unserer spirituellen Reise bisher zugestoßen ist, ob wir in einer ganz anderen Religion aufgewachsen sind, ob unser Kinderglaube brüchig geworden ist, ob Gott oder Christen uns enttäuscht haben, ob unsere Gebete nicht erhört wurden, wie wir gehofft hatten, ob wir am Bösen in der Welt oder im eigenen Leben verzweifeln. oder wir nicht wissen, ob unsere heutigen Überzeugungen überhaupt mit dem christlichen Glauben kompatibel sind. Am Ende müssen wir diese Frage beantworten: Wer ist Jesus? Was denkst du über ihn? Viele haben es erlebt. Sobald wir diese Frage beantworten, wird sie zu einem Anfang eines Weges, eines Glaubensweges, eines Weges mit Jesus. Ulrike hat das vorhin erzählt, bei ihr war es auch so. Bei mir war es auch so. Und ich denke, man könnte viele Christen fragen, dass es so war. Und wenn diese Frage geklärt ist, wer ist Jesus, dann werden auch viele andere offenen Punkte geklärt. Und viele der noch offenen Fragen finden eine Antwort. Paulus hat damals einfach den Versammlungsplatz verlassen und hat den Menschen diese eine Frage zurückgelassen, mit der sie sich auseinandersetzen mussten. Wer ist Jesus? Und auch ich möchte euch heute einfach diese Frage hinterlassen. Wer ist Jesus für dich? Lass mich beten. Danke, Herr, dass du uns den Beweis vorgelegt hast. Danke, dass du uns die Frage vorgelegt hast, wer ist Jesus für dich? Und danke, dass du das heute zu einem Anfang machen kannst, für jeden, der nach dir sucht. Und danke dir für jeden Anfang, den du schon gemacht hast in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, sorge du heute für Antworten auf diese Frage im Herzen einzelner Menschen, die heute hier sitzen. Wer ist Jesus? Danke, Herr, dass du lebendig bist. Amen.